Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell vergeht eine Woche, schon wieder Montag. Hier in Rheinhessen vergeht sie schnell, im Traumparadies von Karl Rudolf Korte wahrscheinlich noch schneller. Denn auch heute schaltet sich der prominente, bekannte Politikwissenschaftler wieder aus seinem Urlaubsparadies zu unserem Podcast Korte und Rink. Zu Hallo Herr Korte, schön, dass Sie es einrichten konnten.
Ja, gerne. Wieder sind wir diesmal 5 Stunden vor Ihnen. Wir wissen also schon etwas, was Sie nicht wissen können. Und das gibt mir ein gutes Gefühl für dieses Gespräch.
Also das heißt, Sie wissen jetzt schon, was ich nicht wissen kann, was es bei Ihnen zum Frühstück gab, zum Beispiel.
Auch das, aber auch Weltgeschichte natürlich, die uns gemeinsam bewegt. Wir hatten ja in Abu Dhabi die Gelegenheit, die Gespräche vorzubereiten, trilateral zwischen den Russen, den Ukrainern und den Amerikanern. Und dann, als das geglückt war, sind wir weitergeflogen auf die Malediven. Ja, und da ist jetzt 5 Stunden Zeitvorteil vor Rheinhessen.
Sie haben den drei Großen jetzt das auf die Weiche gestellt und haben gesagt, so, ich habe es jetzt eingerichtet, jetzt kommt zur Rechnung, klärt es miteinander.
Ja, Kooperation wird daraus nicht erwachsen, aber Gespräche sind natürlich erstmal das Fundament für alles. Und das haben wir ja letzte Woche auch intensiv erlebt über Davos. Direkte Gespräche, Resonanz herstellen, ersetzt nichts, kein anderes Format ist entsprechend angemessen. Und das ist auch gut, wenn Gespräche entstehen, wenngleich ja keine Interaktion eigentlich mit den Amerikanern mehr wirklich so entsteht, dass es den Namen verdient.
Das finde ich tatsächlich immer interessant, weil man könnte sich als Außenstehender fragen, da kommen dann von der ganzen Welt Regierungschefs und Oberhäupter eingeflogen, Riesenaufriss in Anführungszeichen und das alles, um sich mal persönlich zu sehen, ob das wirklich so einen markanten Unterschied macht. Aber wenn ich jetzt Ihre Antwort eben gehört habe, dann macht eben genau das den Unterschied.
Den totalen Unterschied. Wir erkennen ja auch diese kleinen Momente markant. Erst einmal wieder Trump, Zelensky im Vatikan, war, glaube ich, der letzte Papst gestorben oder Papstanführung, weiß ich nicht mehr. Also solche sehr persönlichen Momente sind dort möglich. Und Davos ist auch interessant in mehrfacher Hinsicht, weil es ja gar nicht mehr um Wirtschaft ging, sondern um die Präsentation eigentlich dieser Kind-Kaiser, der da aktiv ist, wenn ich das so bezeichnen kann, mit dem man spricht oder nicht spricht und wie man sich formiert, das spielt eine sehr große Rolle, die Persönlichkeiten, wie sie miteinander umgehen können. Offenbar, ich bin ja kein international erfahrener Experte, Rütte kann das offenbar immer noch auf seine Art in der Grönland-Frage zu agieren, mit diesem Kindkaiser irgendwie umgehen, aber die Formation des Regierens verändert sich fundamental, finde ich. Wir haben die Repräsentation, die parlamentarische Repräsentation, die immer wieder überformt wird, auch von Präsidenten oder präsidialen Momenten. Hier in Deutschland haben wir das erlebt. Und die Präsidialdemokratie in den USA tendiert ja gerade dazu, auch totalitär sich zu wandeln. Also going public als die zentrale Instrumentarien einer Präsidentenrepublik, das ist ja pervertiert geradezu von dem jetzigen. Das finde ich interessant. Und wie strahlt das aus? Oder was können wir eigentlich dem entgegensetzen? Das ist ja die Frage. Also freie Wahlen, die jetzt nach wie vor in Deutschland anstehen. Wir haben schwerfälliges, komplexes demokratisches System. Die Repräsentationsfragen sind ganz anders. Aber wir haben eben weit entfernt etwas von dem, was dort populistisch sich abspielt. Das ist insofern viel komplizierter. Aber die Formen des Regierens sind anders und versprechen im Moment auch viel deutlicher Freiheit. Insofern ist die Frage, warum wir uns dafür nicht noch mehr begeistern.
Erste Frage, die ich im Kopf hatte, war, dass bei diesen persönlichen Gesprächen vor Ort, wie jetzt in Davos, man früher hätte sagen können, in 90% der Fälle, vielleicht 95% unter Ehrenmännern oder Männern gilt dann die Abmachung, die man getroffen hat, weil man trifft sich ja persönlich, schaut sich in die Augen und ringt miteinander. Ich habe das Gefühl, dass der Grad der Verbindlichkeit allerdings etwas abgenommen hat, wenn ich mir angucke, dass wir immer mal wieder über solche Treffen gesprochen haben. Sie haben selbst das Treffen zwischen Trump und Zelensky im Vatikan angesprochen und man hatte ja immer das Gefühl, dass wir einen Fortschritt machen, wenn die sich mal verstanden haben und wenn es auch nicht so endet wie damals im Oval Office. Aber es ist ja kein dauerhaftes Agreement, was dort geschlossen wird, weil es ja dann von der nächsten, vom nächsten Sinneswandel offensichtlich manchmal abgelöst wird.
Ja, das ist eben typspezifisch. Normal, kulturell, zivilisiert läuft das ja unter Personen, die sich vertrauen, dann anders ab. Und das ist ja die Art der Verbindlichkeit, die man aus so Gesprächen normalerweise mitnimmt. Und sie dokumentiert tiefes Vertrauen zu diesen Personen. Und das kann man eben auch nur im persönlichen Gespräch herstellen. Und das ist eben von der Psychologie des amerikanischen Präsidenten weit entfernt. Das ist ein Narzisst, der situativ als Entertainer agiert und mal das gut findet, mal das, dabei sich selbst zuschaut. Also nicht nur regelzerstörend, sondern unberechenbar. Insofern kann man da auch, glaube ich, kein wirkliches Vertrauen aufbauen. Aber was können wir dem entgegensetzen? Wir können Vertrauen eben im europäischen Sinne zivilisiert dem entgegensetzen. Und das, finde ich, ist ein Ergebnis, was nach Davos auch weiter wächst. Das Bewusstsein, dass das zwar hier eine schwierige Demokratie ist, aber diese Form von Freiheit wir hochschätzen müssen, erhalten müssen, die ganzen Kompliziertheiten gut finden müssen, dafür leidenschaftlich kämpfen und einfach Verbündete finden. So wie man in unserem Föderalismus auch für viele Abstimmungen immer Verbündete finden musste. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie Bernhard Vogel, der Ministerpräsident in zwei Bundesländern, Thüringen und Rheinland-Pfalz, mir immer erzählte, dass er bei jedem Thema, was mit Wein irgendwie zusammenhing, einfach blind darauf vertrauen konnte, dass immer Bremen, Hamburg und meist auch Schleswig-Holstein mitgemacht haben, obwohl sie gar nicht wussten, um was es ging. Und er hat immer mitgemacht bei allem, wenn es um Fischfang, Schiffbau, diese Dinge ging. Also so ein blindes Vertrauen als Absprache von Interaktionen von Menschen, die sich vertrauen und die auf dieses Vertrauen auch eben Verhandlungen aufbauen, die aber schwierig sind, die langsam sind. Das muss man einfach immer als Gegenmodell der Demokratie, also nicht die Präsentationsdemokratie, sondern die repräsentative Demokratie parlamentarisch, die mühsam ist.
Genau dieses mühsame, schwierige, langsame macht mir im Moment die Darstellung dessen etwas Sorgen, weil ich das Gefühl habe, so wie diese ganzen Dealmaker wie Trump und seine Administration über Demokratie sprechen, ist das ja immer langatmig. Wir haben immer gefühlt, verschenken wir Zeit, wir kommen nicht klar, wir verstricken uns Abstimmungsprozessen. Das Gegenbeispiel ist ja immer dieses wirtschaftliche, erfolgreiche, vermeintliche Handeln von CEOs, die sagen, schlanker, ergebnisorientierter, einfach mal durchziehen, das ja im Moment als Gegenmodell platziert wird. Und es wird natürlich wie das kleine sportliche Motorschiff dargestellt im Vergleich zu dem schweren Tanker der Demokratie. Und da habe ich das Gefühl, prallen gerade diese beiden Interpretationsweisen dessen, wie wir zusammenleben, aufeinander, weil natürlich auch im populistischen Sinne bei dem einen oder anderen draußen hängen bleiben könnte. Ja, Demokratie ist ja klar, dass es blöd ist, weil Abstimmungsprozesse, wer braucht das eigentlich? Dafür, dass es Abstimmungsprozesse geben muss, weil eben was abgestimmt wird, fehlt, glaube ich, zunehmend in der Öffentlichkeit oder in manchen Darstellungen die Sensibilität.
Ja, das stimmt. Aber dafür muss man werben, für das Komplizierte, auch die Komplexitätskompetenz muss man bewerben. Wir brauchen auch Medienmündigkeit. Man kann ja sagen, im marxistischen Sinne, die Produktionsmittel haben früher das Denken bestimmt. Heute kann man sagen, die Kommunikationsmittel bestimmen das Denken. Und je mehr, wie im VRM-Sinne, die Kommunikationsmittel frei sind, umso besser ist es. Wenn man an die Washington Post denkt, die dann eben Bezos gekauft hat, da ist nichts mehr frei. Und in den Plattformen gedacht, auch nicht mehr wirklich was frei. Das ist so, also das muss zusammenspielen. Aber es stimmt. Dieses Führungsmodell, CEO-haft, das können Sie als Chefredakteur vielleicht für sich verwenden, aber es ist für die Demokratie nicht überzeugend, weil es letztlich auch gesellschaftlichen und sozialen Frieden nicht sichert und auch nicht alle mitnimmt bei einer breiten Legitimation für Mehrheit.
Sie haben bei Bernhard Vogel eben schon Rheinland-Pfalz angesprochen, da würde ich gerne auch noch kurz mit Ihnen drüber sprechen, denn in der vergangenen Woche gab es im Hinblick auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Ende März eine Umfrage, die im Prinzip unter der Überschrift laufen könnte, das ist wie immer, CDU hat Vorsprung, aber er wird kleiner, weil die SPD aufholt. Ist es wie immer aus Ihrer Sicht oder ist das jetzt schon zu früh aus einer Umfrage dann eine Trendumkehr von den 3%, die die SPD zugelegt hat, abzuleiten.
Also bisher hatten Sie sich immer daran erinnert, dass ich ein paar Argumente hatte, die sich durchaus wiederholen, aber die ja...
Ihnen wiederholt sich einiges, ich ertrage es trotzdem, ist kein Problem.
Ja, das ist sehr nett. Also eins gehört ja immer dazu, dass sich Gewissheiten pulverisieren. Also wieso sollte man das jetzt einfach vergleichen? Das ist, die Ausgangsbedingungen sind immer unterschiedlich. Ich finde interessant zu sehen, dass die Regierenden, die Lead-Parteien, sowohl in Stuttgart als auch in Mainz offenbar an neuer Dynamik gewinnen, an der Zustimmung jetzt 6 Wochen vor den Wahlen. Das ist sehr interessant zu sehen. Und so die alte Bundesrepublik auch in irgendeiner Weise mit den alten traditionellen Parteien stark unterstützt wird. Auch das muss man in diesen Tagen immer wieder sehen. Also die Union, die Grünen, die SPD in diesen beiden Bundesländern, so die großen Mitteparteien, leicht zur Mehrheitsbildung in der Lage sind, ganz offensichtlich. Und diese Dynamik finde ich interessant, weil sie in Zeiten eben von Gewissheitsschwund, wenn wir nicht wissen, wie stabil alles sein kann, darauf setzen, dass Stabilität offenbar gewählt wird. Das Bekannte wird gewählt, nicht das Unbekannte. Von dem man ausgeht, dass sie auch mit den Krisen, die auf einen zukommen, umgehen können. Also wer ist so souverän, wer wirkt so ausstrahlend verantwortlich, dass er glaubt, dass wir ihm zutrauen, dass das, was morgen passiert, er auch lösen kann. So sind ja Wählerinnen und Wähler drauf.
Eine Partei oder ein Kandidat? Weil wir ja...
Kandidat, sehr stark auf Kandidaten bezogen, ob diese Kandidaten das können. Also diese schwierigen Fragen abzubinden, in eine Lösung zu überführen, die wir eben besprochen haben. Wem trauen wir das zu, dass wir eben wirklich in der besonderen Größenordnung eine Verteidigungsgemeinschaft mit begründen müssen, europaweit, eine Plattformgemeinschaft europaweit. Und dazu brauchen wir natürlich starke Bundesländer, die das auch unterstützen. Und wem trauen wir das zu? Darum geht es. Gar nicht so sehr um Einzelthemen, die die Länder betreffen.
Wenn man es jetzt auf eine Person bezieht und sagt, wem trauen die Rheinland-Pfälzer das zu, geben die zumindest eine relativ klare Antwort bei der Frage nach einer Direktwahl eines Ministerpräsidenten, die es ja nicht ist, aber was die Werte hergeben, hat Alexander Schweizer von der SPD als Amtsinhaber 34% und Gordon Schnieder, sein Herausforderer, 14.
Das sind dann ja, aber das sind immer Fragen, die, das ist klar, Medienhype-Fragen, ist klar, dass Sie das jetzt zitieren, weil wenn man eigentlich wirklich intensiv kennt, wie soll man das dann vergleichen? Der Oppositionsführer hat in der Regel wenig Chancen, weil er weniger bekannt ist, im Direktvergleich mit einem amtierenden Ministerpräsidenten gleichzusehen. Es ist genauso wie diese Frage immer, die gestellt wird, hatten Sie das, was ist wichtiger, das Landesthema oder Bundesthema? Da sagt doch jeder mit einem klaren Kopf, na klar, es ist ein Landesthema, weil es Landtagswahl ist. Also das sind soziale Erwünschtheiten, die abgefragt werden, die aus meiner Sicht im Sinne einer Bewertung und Einordnung völlig irrelevant sind. Also gehen Sie denen nicht auf den Leim.
Diese Frage nach der Direktwahl des Ministerpräsidenten, da geben Sie nicht viel drauf.
Nein, es wäre viel, viel wichtiger ist zu wissen, wer ist wie bekannt, weil aus Attraktivität lässt sich dann was machen. Attraktivität im Sinne von Bekanntheit, daraus lässt sich was machen. Aber wie soll ein Oppositionsführer eine Chance haben, in Direktwahl gut abzuschneiden? Also das ist kein Fundament, finde ich, auf dem man jetzt, von dem man was ableiten kann.
Das heißt aber, dass aus... Und man sich ja fragen könnte, wie hängen quasi das Ergebnis CDU 3% vor SPD aktuell und andersrum SPD-Ministerpräsident riesiger Vorsprung bei dieser Direktwahlfrage. Erwarten Sie, dass das irgendwann mal miteinander zusammenhängt oder die Welle von den Persönlichkeitswerten auf die Wahlentscheidung überschwappt oder sehen Sie das komplett getrennt?
Doch, das nur weil kann man
natürlich sehr darüber freut, dass der so weit vorne liegt, der Schweizer.
Ja. Ja, aber das ist der Amtsbonus, den jeder bei diesen Fragen mit einbringt. Deswegen ist die Wahl in Stuttgart eigentlich unter dem Gesichtspunkt viel interessanter, weil zwei Kandidaten sind, die beide nicht regieren. Und insofern das interessanter ist, wer ist hier bekannter, was zieht am Ende mehr, einen Personenfaktor oder einen Parteifaktor?
Hat aus Ihrer Sicht in diesem Stadium jetzt bei einer Umfrage schon die Art des Wahlkampfes Einfluss auf die die Befragung oder was sagen Ihre Erfahrungswerte, wann die Art, wie man Wahlkampf führt, sich am Ende niederschlägt?
Ja, also Wahlkämpfe verändern was, Wahlkämpfe lösen was aus, Wahlkämpfe führen vor allen Dingen dazu, dass man erstmal weiß, dass Wahl ist und dass man Politik in der Regel differenzierter sieht, weil man mit Personen sich auseinandersetzt, die auf einmal vor einem stehen, für etwas werben. Wir haben ja zwei Stimmen diesmal in Rheinland-Pfalz. Den Kandidaten vor Ort, den man dann vielleicht in der Fußgängerzone irgendwie kennenlernt. Das macht was. Also Wahlkämpfe lohnen sich. Sie verändern was. Aber wir können aus der Wahlforschung nicht sagen, ob das jetzt 6 Wochen vor der Wahl oder 4 Wochen vor der Wahl mehr zieht. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass ab 4 Wochen vor der Wahl die Umfragedaten natürlich sehr relevant sind und korrelieren mit dem Ergebnis, weil man so nah dran ist, aber viele Wochen vorher daraus eine Taktik ableitbar ist, aber kein Zusammenhang zwischen dem Wahlergebnis und der Umfrage. Also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben.
Ich finde ja in Rheinland-Pfalz die Ausrichtung der verschiedenen Parteien hinsichtlich der Wahlkämpfe interessant. Die Linken setzen natürlich viel auf diesen Social-Media-Faktor, ein Erfolgsgarant aus der Bundestagswahl und weil das wahrscheinlich auch zur Alterskohorte derer passt, die sie da ansprechen wollen. Die Grünen sind für mich viel, wenn ich mir die Veranstaltungen gucke, in ihrer Bubble unterwegs. Da könnte ich mir vorstellen, es geht um Mobilisierung. Jetzt natürlich auch nochmal der Schachzug mit, wir koalieren nur mit jemandem, der dem AfD-Verbotsverfahren ebenfalls zustimmt. Und die SPD setzt ja glasklar auf diesen Haustürwahlkampf. Die haben ja gesagt, und das ist für mich der Gegenentwurf zum Social-Media-Wahlkampf, 100.000 Wahlhaustüren, die sie persönlich ansprechen wollen und wo sie Präsenz zeigen wollen. Und die CDU verwaltet, glaube ich, ihren Vorsprung und ist überall. Also Gordon Schnieder ist schon präsent, macht viele Veranstaltungen, aber da habe ich jetzt noch nicht diese klassische Strategie herauslesen können. Ich finde nur die Gegenentwürfe so interessant, wie man das angehen kann.
Ja, es hängt natürlich mit Ressourcen zusammen, die man zur Verfügung hat. Unterschiedliche strategische Ausrichtungen auf die Kernwähler, also es geht ja um Reinforcement, das heißt also die Stärkung derjenigen, die man ohnehin glaubt zu haben. Da werden die wenigen Mittel, die deutsche Parteien für sowas überhaupt zur Verfügung haben, eingesetzt. Es geht nicht darum, Leute zu überzeugen, die einen noch nie gewählt haben. Das ist Luxusklasse, aber das ist in der Regel verfängt nicht. Klar, auf den einen oder anderen Nichtwähler, ob man ihn kriegt, oder vielleicht Wechselwähler, aber erstmal geht es darum, die Wähler zu aktivieren, die man glaubt, immer schon zu haben. Und da ist eigentlich nichts, was so klar Veränderungen bewirkt wie ein Haustürwahlkampf. Also weil es um die soziale Kompetenzanmutung geht, die sich dabei automatisch entwickelt. Und das ist ein Erfahrungsraum, der schwer zu verändern ist und der Wahlkämpfe eben auch so anstrengend macht, weil es nicht reicht, eine große Show irgendwie mal zu veranstalten oder Tausende irgendwie zu begeistern, sondern schon sehr individuell, sehr persönlich. Deswegen auf der anderen Seite lieben auch viele Politiker genau das, weil sie niemals so, vor allem wenn sie Regierende sind als Minister, oder so intensiv täglich in diese Gespräche eingebunden sind, als das genau zu Wahlkampfzeiten der Fall ist.
Es kommen ja auch in Wahlkampfzeiten immer mal dann bundesprominente Politiker in den Wahlkampfstätten vorbei, die vermeintlich helfen sollen. Ich sage vermeintlich, weil meine Frage dahin tendiert, was Ihr Gefühl ist, ob das dann tatsächlich hilft, weil man braucht ja trotzdem, also man trifft die Wahlentscheidung ja für denjenigen, der vor Ort zur Wahl steht. Es ist auch immer die Frage, wie beliebt ist derjenige, der dann auf Bundesebene vorbeikommt? Ist das dann der bekannte Rückenwind oder eben der Gegenwind? Es gibt ja auch manchmal die Idee zu sagen, nee, wir wollen mit der Bundesebene eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, weil das reitet uns am Ende nur noch mehr rein. Mit gucken Sie das?
Also im Moment sehe ich, dass Wüst beispielsweise in Stuttgart war und den Manuel Hager da unterstützt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen als Rückenwind für die CDU dort. Das ist einer der populärsten Ministerpräsidenten, da hinkommt und zeigt, dass er das nicht nur gut findet, sondern das macht die CDU dort in Baden-Württemberg auch stolz, dass sie mit ihm werben können. Und deswegen ist gleichermaßen die Frage, welcher SPD-Ministerpräsident wäre so populär, dass er hier Schweizer helfen könnte. Da muss man lange drüber nachdenken, wer ja hohe Popularitätswerte hat als anderer SPD-Ministerpräsident und diesen Rückenwind als Aura mit einbringt.
Er macht ja relativ viel mit der Anke Rehlinger aus dem Saarland. Jetzt kann man Saarland ist
das Land. Das ist genau, das ist naheliegend, absolute Mehrheit noch, sehr populäre Ministerpräsidentin. Auf jeden Fall, das wäre ein Pfund und das wird ja auch genutzt, aber es ist eben, ja, es ist ein sehr kleines Nachbarland, aber gut, es ist ein wichtiges Nachbarland, so will ich es mal bezeichnen.
Interessant, ich habe es eben schon angesprochen, fand ich auch diesen Vorstoß der Grünen, die gesagt haben, sie, wenn sie in eine Koalition kämen, Klammer auf, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse aktuell anguckt in den Umfragen und vor allen Dingen den Zustand der FDP für eine Ampel wird es ja nicht reichen, deswegen kann man sich ohnehin damit auseinandersetzen, wie wahrscheinlich das dann am Ende sein wird, aber sie wollen nur mit jemandem in die Koalition gehen, der sich auch für ein AfD-Verbotsverfahren ausspricht. Mhm. Erster Gedanke dabei, ich hatte zwei Gedanken, der erste war klarer Fall von Mobilisierung und Vereinen quasi von Stimmen, um die eigene Position zu stärken. Und zweiter Gedanke war, wenn sie sich daran messen lassen müssen, wäre ich mal gespannt, wenn es zu Koalitionsgesprächen käme, weil das ist ja eine schwarze oder weiße Entscheidung. Und wenn zum Beispiel die CDU sagt, so wie die Reaktion war, nee, so lassen wir uns nicht die Pistole auf die Brust setzen, würde das im Umkehrschluss ja heißen, dass die Grünen dann wiederum, wenn sie sich am eigenen Urteil messen lassen müssten, das nicht machen könnten.
Aber da haben wir ja so gute Beispiele, dass auch die Bürger auf sowas ohnehin nicht mehr vertrauen. Also bei der Bundesregierung, bei Merz, der CDU, da ist ja praktisch nichts stehen geblieben. Er hat ja alles abgeräumt. Er hat ja praktisch die Habeck-Politik in Reinform erstmal übersetzt, nicht im Blick auf Transformationspolitik, aber die Schulden, die Investitionsoffensiven und so weiter. Da ist ja, das war ja erschreckend für Unionswähler, wie schnell er alles abgeräumt hat, was er im Wahlkampf anders machen wollte. Also deutsche Wählerinnen und Wähler sind gewohnt durch Koalitionsregierung, dass es hier immer nicht die Reihenform gibt, die man wählt, sondern Abstufungen. So krass, wie es diesmal bei Merz bei der Bundestagswahl war, das war natürlich auch für viele überraschend und das eine oder andere Irrlicht dann da bei der Unionsfraktion im Bundestag hängt damit, glaube ich, auch noch zusammen, dass sich einige davon diesen Schock noch nicht erholt haben, dass man so zentrale Monstranzen doch so schnell abgeräumt hat. Also ich glaube nicht, dass das für Wähler relevant sein wird. Es ist ein Mechanismus zu polarisieren für die Grünen. Sie werden polarisieren damit und das wollen sie für Mobilisierungszwecke. Die Grünen haben im Moment einen anderen Problem, dass sie völlig irritiert sind, wie die grüne Ausrichtung perspektivisch ist durch das Mercosur-Entscheidungsmechanismus im Europäischen Parlament. Also da sieht man genau, die Richtung ist völlig unklar und man sieht auch die Bedeutungslosigkeit, die deutsche Grüne auf die Europäer, auf die deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament haben. Offenbar, da gibt es überhaupt keinen Bezug, sonst hätte das nicht passieren dürfen.
Andersrum hatte ich jetzt auch aktuell in der öffentlichen Wahrnehmung nicht das Gefühl, dass das in Deutschland ein Nachteil für die Grünen wird, weil es auch irgendwie verpufft ist, weil man sich trotzdem aber diesen Akt anguckt, dass auf europäischer Ebene die Grünen dagegen gestimmt haben und Stichwort Brandmauer in Anführungszeichen, wem das dann in die Karten gespielt hat, war das natürlich schon krass, um es noch unsachlich zu formulieren.
Ja, weil auch das Brandmauer ist das eine Thema, das andere ist einfach eine Kooperation, die ja auch regelbasiert daherkommt, nach wie vor zu feiern, nach Jahrzehnten, als Gegenpart zu dieser Politik von Trump, der nur noch über Einflusssphären nachdenkt und sich an keine Regeln hält. Also dieses anarchische. Und da ist das Gegenmodell eben ein Freihandelsabkommen, was ja auch Standards dann setzt, auch für Arbeitsbeziehungen. Insofern war das nicht nachvollziehbar, warum die Grünen das nicht unterstützt haben. Es schien mir so in den Reaktionen wie so ein Unfall, dass sie gedacht haben, das ist den Mehrheiten anders im Europäischen Parlament.
Nochmal kurz zurück zum Ende der Folge auf Rheinland-Pfalz. Einigen wir uns dann darauf zumindest, dass es ein spannender Wahlkampf gerade um die Staatskanzlei wird zwischen CDU und SPD, weil 3 Punkte. CDU legt es so aus, wir liegen ja immer noch vorne. Die SPD legt aus, wir blasen zur Aufholjagd. Wir haben 3 Punkte zugelegt. Aber es wird wahrscheinlich bis zum Ende eng bleiben, oder?
Ja,
das
ist interessant weiter zu beobachten. Auch für Bürger einfach toll. Tagesplebiszite. Jeder muss sich noch intensiver um uns bemühen. Mit persönlichem Charme, mit Ideen um uns werben. Das ist erstmal kein Nachteil, als wenn das jetzt wochenlang vorher schon ein Rennen ist, bei dem man einfach nur zuguckt, dass es einfach gut läuft. Und im Blick auf die Perspektive, da die erste große Koalition, in welcher Farbe wer auch immer führt, hinzubekommen, ist es auch kein Nachteil. Das ist ein sehr verlässliches Zeichen einer bundesrepublikanischen Mittebildung, die es eben immer noch sehr intensiv gibt. Und so würde ich das interpretieren. Also es bleibt interessant, auch berichtenswert für Sie ja auch als VRM. Ich weiß nicht, wie Sie jetzt eingreifen in diesen Wahlkampf, welche Wahlempfehlung der Chefredakteur am Ende abgibt, ne? So wie die Washington Post es ja früher immer gemacht hat, bis Bezos es übernommen hat. Wie offen sind Sie denn, dass Sie was erzählen dürfen?
Bei Wahlempfehlungen verhält sich bei mir wie bei Politikwissenschaftlern. Wir begleiten ja ein paar, geben ja keine Empfehlungen, genauso wie Sie keine Prognosen herausgeben. Aber wir sind natürlich in den kommenden Wochen breit aufgestellt mit Hintergrundstücken, Porträts zu den Spitzenkandidaten, Analysen der Wahlprogramme. Auch interessant, das große Thema des rheinland-pfälzischen Wahlkampfs zeichnet sich ja ab, wird Bildung sein. Was auf der einen Sache klar ist, weil Kernthema der SPD, CDU hat es auf die Fahne geschrieben und man muss ja beim Landtagswahlkampf, finde ich, auch immer gucken, was ist denn tatsächlich Ländersache und worüber können denn Landtagswahlkämpfer auch gut sprechen, weil es auch wirklich in ihrer Hand liegt. Das alles werden wir natürlich analysieren. Es gibt auch am 18. März um 14 Uhr im Bürgerhaus Lerchenberg ein Podium mit den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten, das meine Kollegin Jule Lummer und ich moderieren werden und natürlich der eigentliche Höhepunkt, Herr Kort, unserer Vorwahlberichterstattung. Der 3. März um 19 Uhr in der VRM als Bergfest Demokratietour, unser beider Live-Podcast, zu dem ich nochmal alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer einladen darf, wer sich noch nicht angemeldet hat und das noch gerne tun möchte, weil er Karl Rudolf Korte live und in Farbe sehen möchte, kann das gerne unter chefredaktion@vrm tun. Und
es wäre natürlich auch schön hier, wäre es auch schön, ne, wenn wir es hier machen könnten, ne? Aber dann müssen wir die vielen Leserinnen und Leser auch einladen. Das wird da ein bisschen teuer, glaube ich.
Kommt drauf an, wer zahlt, Sie oder ich.
Ja, das müssen wir vielleicht noch ausknobeln. Ne? Aber ich meine, gibt es denn besonders neue Formate, die Sie als Zeitung diesmal verwenden für diesen Wahlkampf? Oder ich meine, alles geht ja so auf Nostalgie. Ich wette, das kommt auch wieder. Ich meine, das ist ja alles super nostalgisch. Also Lagerfeuer, um Lagerbildung zu verhindern. So ist mein Eindruck, beim Fernsehen zumindest.
Also ich glaube, das mit Abstand neueste Format, wo ich auch mit Sicherheit sicher bin, dass es gut werden wird, aber es gerade noch planen, ist natürlich unsere Demokratietour, Herr Korte. 3. und 4. März. Das habe ich noch nicht so häufig gesehen, dass man sich im Sinne
der Demokratie
in ein Auto begibt und durch Rheinhessen fährt. Wir werden mit den Vertreterinnen von Stricken gegen Rechts in Nierstein sprechen. Wir werden mit einem Sozialkunde-Leistungskurs sprechen, mit einem Ortsvorsteher aus einem Brennpunktstadtteil und machen da natürlich den Diskurs über Demokratie zum Thema, weil, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie mitmachen, ich mir natürlich die Frage gestellt habe, was wir als Medienunternehmen oder Medium für eine Rolle in einem Wahlkampf spielen können und vor allen Dingen zu einem demokratischen Diskurs beitragen können. Und daher erwuchs dann die Idee von Kort und Ring on Tour. Und wir sind in Mainz auf dem Markt, um mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Und da freue ich mich drauf am 3. und 4. März. Und der 3. März als Höhepunkt, Bergfest, unser Live-Podcast.
Super gut. Und das Wetter wird gut sein. Es wird schon warm sein, nehme ich an. Ja. Und in dem Bus gibt's dann Wegwurst und Boy oder sowas irgendwie?
Für mich Wegwurst und für Sie Boy, damit Sie bei Stimmung bleiben und nicht müde werden, ja.
Ja, gut.
Oder trinken wir jetzt nur Cocktails nach Ihrem Abstecher auf die Malediven?
Ja, nur Mocktails, ohne Alkohol natürlich.
Dann, Herr Korte, vielen Dank für die Folge heute, für die Einblicke, die Analysen. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz herausragende Zeit auf den Malediven. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört und sieht, kann sich nur vorstellen, dass das sehr, sehr gute Chancen hat, noch sehr schön zu werden oder zu bleiben. Mhm. Und dann freue ich mich auf den kommenden Montag, auf die nächste Folge von Kort und Ring. Wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Da draußen auch. Geht um eine erfolgreiche und schöne Woche. Bis dahin und tschüss.
Ja, danke. Ciao.
Das war Korte und Ring, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.